Herzlich willkommen bei der 10. Episode des Management 2.0 Podcast. Heute die erste Ausgabe in der Reihe Knowledge Scientists zum Thema Communities of Practice. Und ich bin froh, mir da Verstärkungen geholt zu haben. Neben mir sitzt der Klaus Burkhardt. Grüß dich, Klaus.
Hallo Simon. Hallo, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Du hast ja eine Masterthesis geschrieben mit dem Titel Einführung von Intranet-Foren zur Förderung betrieblicher Praxisgemeinschaften. Bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, was du da eigentlich gemacht hast, vielleicht ein paar Sätze zu dir. Wer bist du, wo kommst du her und was hat dich dazu gebracht, so eine Arbeit zu schreiben?
Ja, also ich selber habe 2006 in der Lichtindustrie bei Osram angefangen, habe dort als Applikationsingenieur gearbeitet und konnte mich in das Thema Zusammenarbeit, Innovationsmanagement und Wissensmanagement einbringen.
Und hast du da direkt in dem Themenfeld angefangen oder als was hast du angefangen da?
Ich glaube, das Themenfeld Kollaboration, Zusammenarbeit hat mich vom ersten Tag an begleitet. Tätig war ich als Konstrukteur, habe Simulationen gemacht, LED-Module entworfen.
Also als Elektrotechniker? Bisschen Elektrotechnik?
Elektrotechnische Grundlagen habe ich auf jeden Fall. Ich habe da mal eine Lehre in diesem Bereich gemacht, aber als Konstrukteur im Maschinenbau habe ich dort auch gearbeitet.
Was hast du konstruiert?
Im Bereich LED-Module, da geht es zum Beispiel um Kühlkörper, gesamte Baugruppen mit Linsen und Reflektoren, die auch wiederum entsprechend entwärmt werden müssen. Das ist ein wichtiges Thema bei der LED. Und ja, dann Anwendung finden in der Automobiltechnik, im Shop-Bereich, ja, überall, wo Licht rauskommt.
Auch bei den Scheinwerfern wahrscheinlich.
Ganz genau.
Ja, und da wird man ja wahrscheinlich nicht mehr am Reißbrett konstruieren, sondern da geht's eher um CAD-Programme, kann ich mir vorstellen.
Richtig, richtig. Also CAD, Computer Aided Design im Bereich 3D ist eine Selbstverständlichkeit in der heutigen Produktentwicklung. Und dort wird natürlich auch simuliert, die Kräfte werden berechnet und die Wärmeabstrahlung, Wärmeströmung, genauso wie das Licht. Also die Photonen, die da aus der LED rauskommen, auch die werden berechnet und sollen natürlich im entsprechenden Anwendungsfall richtig funktionieren.
Das heißt, du bist dann so richtig in den Konstruktionsprozess eingestiegen. Was war so der erste Berührpunkt zu dem eher Metathema Kommunikation, Wissensmanagement? Bist du da, hat dich das interessiert oder gab es irgendwie einen konkreten Fall, konkretes Ereignis, wie du dazu gekommen bist?
Ja, also interessiert hat es mich von vornherein angefangen damit als Neuling 2006, wie gesagt, Gleichgesinnte zu finden, die eben auch CAD machen, die auch Kräfte simulieren. Das bei in einem Großkonzern von so damals 42.000 Mitarbeitern, das ist schon eine Herausforderung. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich auch beschäftigt mit der Frage, wie können wir als Konstrukteure gut zusammenarbeiten, wie können wir besser zusammenarbeiten.
Das heißt, du ganz pragmatisch, man ruft dem Kollegen über den Tisch, kannst du mir nicht da und da helfen und der weiß es nicht, was mache ich da?
Ja, also das ist gut, wenn man über den Tisch rufen kann, sollte man immer tun, ganz klar. Aber gerade bei global aufgestellten Unternehmungen ist es natürlich wichtig, hier seine Reichweite möglichst zu vergrößern.
Also wenn man Themen hat, wo beispielsweise die Gleichgesinnten nicht in der gleichen Abteilung sind oder im gleichen Projekt arbeiten.
Ganz genau, ganz genau. Und das hat mich von Anfang an begleitet. Ja, über die Jahre hinweg bis hin zu meiner intensiven Beschäftigung als Projektleiter für die Einführung eines intranet-basierten Diskussionsforums. Mhm. Das war dann sozusagen der Gipfel, der hier in einem soziotechnischen Werkzeug dann auch mittlerweile den Konstrukteuren zur Verfügung steht.
Wie bist du zu dem Projektleiterposten gekommen? Also vom bewirbt man sich darum oder das war jetzt nicht typisch, sage ich mal, dass man aus der Konstruktion zu so einem Projekt kommt?
Ja, das hat damit zu tun, dass die Expertenkarriere auf breiter Ebene gefördert werden sollte und insbesondere in den Kernkompetenzen des Unternehmens, also in der Optikentwicklung, sollten diese Karrierepfade angeboten werden. Und dann stellt sich die Frage, wie fördern wir die Zusammenarbeit unserer Optikexperten?
Also Expertenpfad im Sinne von alternative Karriere zu einer Führungslaufbahn?
Ganz genau. Darum ging es. Das war so der große Hintergrund. Und vor diesem Hintergrund wurde dann nach Möglichkeiten gesucht, das auch abzubilden, was es schon in Ansätzen in dieser Community of Practice gab. Nämlich regelmäßige Treffen, Fachkonferenzen, aber auch Workshops und Schulungen und natürlich auch entsprechende Software und Tools, die in dieser Praxisgemeinschaft verwendet wurden.
Und alles intern, also die Workshops und Fachkonferenzen sozusagen innerhalb von OSRAM.
Ja, unbedingt. Also meine Erfahrung basiert auf internen Netzwerken. Ich habe mich, wie gesagt, über die Jahre in der Praxis damit beschäftigt, aber eben auch dann ausgeleitet, die Theorie ergründet und meine Masterarbeit darüber geschrieben.
Und das Projekt ging wann los?
Das Projekt begann 2011. Da war die im Frühjahr gab es also das Aufsetzen des Projektteams. Und schon im Oktober die allererste virtuelle Gemeinschaft auf dieser Diskussionsplattform, die Gemeinschaft der Optikexperten.
Und das war aber eine Gemeinschaft, wie du gerade gesagt hast, die es vorher schon gab. Die ist nicht sozusagen für das Tool gegründet worden, sondern die gab es schon und die konnte dieses Werkzeug dann verwenden.
Richtig, ganz genau. Und ich sehe das auch in anderen Organisationen, dass es schon immer Gemeinschaften gibt in verschiedensten Formen. Das können Arbeitsgruppen sein, das können Projektteams sein, die vielleicht in ihrer Konstellation öfters zusammenarbeiten. Experten werden sie mancherorts genannt. Das war also für uns der Nukleus der Förderung. Wir haben aber von Anfang an, das heißt mein Projektteam und ich, Wert darauf gelegt, einen organisatorischen Rahmen abzubilden, in dem in der Folge auch jede andere Community of Practice gegründet werden kann. Sich also manifestieren kann, wenn man so will, aus der realen Welt, sich erweitern kann in den virtuellen Raum und aber auch natürlich in den globalen Raum eines weltweiten Unternehmens.
Jetzt ist der Begriff Community of Practice ein paar Mal schon gefallen. Deine Arbeit heißt ja die Einführung von Intranet-Foren zur Förderung betrieblicher Praxisgemeinschaften. Fangen wir mal hinten an. Was charakterisiert für dich denn eine Praxisgemeinschaft? Wie würdest du den Begriff definieren?
Ja, also eine Praxisgemeinschaft ist sicherlich eine Gruppe von Personen, die ein gemeinsames Interesse hat und hierzu auch regelmäßig zusammenkommt und dieses praktiziert. Das ist im Falle der Experten schon immer der Fall gewesen. Es kann aber eben auch sein, dass solche Praxisgemeinschaften auf Anregungen hin sich erst finden und begründen.
Und das heißt, die Praxisgemeinschaft grenzt sich dann auch ab von einer Abteilung, die man vielleicht im Unternehmen hat oder einem bestehenden Projektteam, sondern ist eher entlang von einem Themengebiet oder einem Interessensfeld.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch beschrieben als Querschnitt im Unternehmen. Also bereichsübergreifend sind Praxisgemeinschaften aktiv. Und bei uns war das gemeinsame Merkmal vor allem die berufliche Identität. Und mit dieser haben wir uns sehr leicht getan, einen roten Faden zu haben, wenn es dann auch darum ging, Aktivität abzubilden und weiteren Content zu generieren. Also unsere Community of Practice waren ganz klar auf dieser starken beruflichen Identität als Ingenieur, als Konstrukteur oder als Polymerexperte begründet. Und so wurden die Themenfelder auch übersetzt in den virtuellen Bereich, ausgehend von diesen Kernkompetenzfeldern des Unternehmens.
Das heißt, eine Praxisgemeinschaft ist eigentlich ganz ähnlich, wie wir früher zum Beispiel so Gildenstrukturen hatten, wo auch Handwerker eines gemeinsamen Handwerks sich ausgetauscht haben und Wissen geteilt haben.
Ja, also da gibt es sicherlich Parallelen. Wichtig ist festzustellen, dass diese Praxisgemeinschaften eben keinen konkreten, unmittelbaren Auftrag haben, sondern als Wissensarbeiter hier ihre berufliche Identität pflegen dürfen. Also sie gehen bei ihrer Tätigkeit in der Community of Praxis nicht konkreten Aufgaben nach, sondern sind dafür zusammen, hier das Wissen dieses ihres speziellen Kernpunktes zu mehren.
Das heißt, sie haben jetzt im Gegensatz zu der Aufgabe innerhalb einer Abteilung jetzt nicht so ein vorgegebenes Ziel. Sie müssen in dem Sinne nichts abliefern, sondern das Ziel ist erstmal, Wissen zu teilen zu ihrem Fachgebiet.
Genau, genau, das ist der Punkt. Und sonst würden sie tatsächlich Projektgruppe oder Arbeitsgruppe heißen.
Genau.
Und ich denke, in dem Zusammenhang ist es wichtig, über das Auftauchen von neuen, unbekannten Verknüpfungen zu sprechen, also von der Emergenz, die sich in solchen zweckfreien Aufgaben, konkreten aufgabenfreien Communities herausbilden kann. Und diese Emergenz zu fördern, ist meines Erachtens eine ganz wichtige Grundlage, um in einer Unternehmung in die Zukunft gehen zu können, Innovationen herstellen zu können langfristig, indem man die bekannten Pfade verlässt und dem Zufall ist sicherlich auch dabei, aber viel wichtiger noch, dem Kennenlernen der Fachexperten untereinander Raum gibt.
Also dem Zufall und der Vernetzung auf die Sprünge hilft.
Ja.
Man kann es nicht kontrollieren?
Man kann kaum Mitarbeitern, Kollegen sagen, jetzt lernt euch mal kennen. Und zwar bitte in dem Bereich, in dem wir in 4 Jahren ein neues Produkt herausbringen werden, weil das einfach niemand weiß.
Ja.
Und einen Raum zu schaffen, einen Resonanzraum zu schaffen für Verknüpfungen aller Art, das heißt für Verknüpfungen von Mensch zu Mensch, von Verknüpfungen zwischen Mensch und einem Dokument. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist insofern nichts Neues, weil Verknüpfungspunkte, Resonanzpunkte gab es schon immer. Und wenn es auch nur eine Kaffeeküche ist, ein gemeinsames Mittagessen, auch da bildet sich eine Situation, in der ein Austausch passiert. Wichtig ist, das abzubilden, das mit transparent zu machen im Unternehmen und diese Räume einfach allen zur Verfügung zu stellen, allen Wissensarbeitern in Unternehmen.
Und Kaffeeküche ist auch schwierig bei 40 bis 50.000 Menschen, die über den Planeten verteilt sind.
Ganz genau, ja. Ganz genau. Ja. Der Punkt der Kaffeeküche, der wird öfters genannt, aber es ist auch immer wieder vorgekommen, dass auf der dann geschaffenen Plattform sich Menschen kennengelernt haben, die im selben Stockwerk gearbeitet haben, die plötzlich festgestellt haben, trotz Kaffeeküche, trotz gleichem Stockwerk, was ich da von dir zum Beispiel gelesen habe, Mensch, das ist ja hochinteressant, ich arbeite an etwas Ähnlichem, lass uns doch mal sprechen. Also diese Plattformen, Diskussionsforen sind ganz oft die Spitze des Eisberges, sozusagen der Einstiegspunkt, an dem dann Mitarbeiter miteinander in Kontakt kommen und in ihrem beruflichen Bereich ihre Arbeit besser nachgehen können.
Jetzt können wir mal, bevor wir so in den praktischen Teil gehen, wie das mit den Praxisgemeinschaften aussehen kann, in das Kapitel 3 schauen, lerntheoretische Grundlagen. Du hast da 3 Unterkapitel gemacht, geteilte Intentionalität, situiertes und soziales Lernen und Lernen im Modell der Wissensspirale. Klär uns doch da mal auf, was sich dahinter verbirgt, hinter den 3.
Ja, gerne. Ich bin eben bei meiner beruflichen Praxis als Projektleiter, später als Community Manager auf ein paar Grundlagen gekommen, die auch nichts mit IT-Werkzeugen an sich zu tun haben. Zuallererst möchte ich hier Michael Tomasello benennen, ein Menschenkundler, der sich mit der Frage beschäftigt, warum wir überhaupt kooperieren. Dabei hat er also ganz am Anfang angefangen, der Menschwerdung sozusagen, nämlich bei den verschiedenen Primatenarten und Menschenaffen, weiter dann bei Kleinkindern und hat sich angeschaut, was macht es denn aus, die Kooperation. Als Wissensmanager ist mir folgender Punkt aufgefallen und den möchte ich auch gerne mitteilen, dass wir sehr gern kooperieren. Das konnte Tomasello nachweisen. Das ist also immanent mit dem Menschsein verbunden und es geschieht in Situationen, in denen wir die Absicht des anderen erraten können, teilen können. Und das ist auch eine Fähigkeit, die wir haben und die Menschenaffen so eben gerade nicht haben. Und ich bin dazu übergegangen, mir zu überlegen, wie kann diese Situation einer geteilten Intentionalität, also dass diese Situation der Ursprung ist für Kooperation, weil ich dir dann auch helfen kann bei dem, was du tust. Und wenn du in den Experimenten von Tomasello auch einfach nur einen Schrank aufmachen möchtest, dann sehe ich, was du tust, ich folge deinem Blick und ich helfe dir, den Schrank aufzumachen. Und das machen eben schon Kinder mit 18 Monaten. Diese Situation in den beruflichen Kontext zu übersetzen, ist für mich die Aufgabe eines jeden, der sich mit Lernen, organisationalem Lernen und aber auch Zusammenarbeit beschäftigt. Das war ja mit der eine Teil der lerntheoretischen Grundlagen. Als zweiten Teil habe ich mich mit den Werken von Etienne Wenger beschäftigt, der von diese Individualität weiterspinnt und zeigt, dass das Lernen vor allem in der Gruppe stattfindet. Prägnant gesagt, es findet mehr unter den Schülern statt als vom Lehrer zu den Schülern.
Also nicht der berühmte Nürnberger Trichter?
Ja, wir sind ja hier gerade in Nürnberg. Der Nürnberger Trichter, das Pauken von Vokabeln, von Zusammenhängen, hat sicherlich jeder schon gemacht. Und natürlich bleibt auch da was hängen. Aber auf welchem Niveau? Auf dem Niveau des Lösens von komplexen Aufgaben, da ist mehr denn je die Gruppe gefragt. Also das Lernen als sozialer Prozess, der in der Gruppe auch gefördert wird. Hier gilt es, Informationen nicht nur individuell aufzunehmen und zu verarbeiten, sondern eben zu verknüpfen und sie auch hier im einfachsten Fall eine Arbeitsteilung mit vornehmen zu können.
Deswegen die Bezeichnung des Kapitels mit situiertem Lernen, also soziales und situiertes Lernen, sozial im Sinne von wir lernen gemeinsam, situiert in der gleichen Situation oder in dem gleichen Kontext.
Richtig, genau. Also in der Situation, da gehört auch Learning by Doing, gehört einfach dazu, dass man macht und in diesem Machen, in dieser Situation herauslernt.
Dann gibt es als drittes noch das Lernen im Modell der Wissensspirale.
Ja, das ist die Lerntheorie von Nonaka, der gezeigt hat, dass das Wissen in Umwandlungsprozessen funktioniert. Also in seinem Seki-Modell stellt er dar, dass das Wissenswachstum daraus besteht, das Wissen in diese verschiedenen Formen hin zu übersetzen. Also ein implizites Wissen zu externalisieren und dabei wird ein Stückchen gelernt und von dem externalisierten Wissen, also zum Beispiel dem Schreiben einer Anleitung, es wieder zu überführen in internes Wissen, das heißt durch das Durchlesen und das wieder überarbeiten, aber auch das Verknüpfen mit weiteren Wissensformen, also in dem Fall anderen Trägern des Wissens, auch persönlicher Art, um in einer, wie er es darstellt, in einer Spiralbewegung der Transformation das Wissen weiter wachsen zu lassen.
Mhm. Und diese Seki sind ja diese vier Zustände, also diese Spirale durchläuft immer dieses Feld S für Sozialisierung, das wäre jetzt genau. Dieses soziale Lernen.
Ja, richtig.
Externalisierung wäre das Schreiben einer solchen Anleitung, wie du
ja, es genannt hast. Oder auch ein Webcast, ein
Podcast ein, zum Beispiel.
Podcast, eine Videoaufzeichnung, kann das auch sein, ja.
Dann das C für Kombination.
Mhm. Das ist die Kombination dieser verschiedenen ja, Artefakte untereinander.
Da kann es dann sein, dass ich eine Anleitung mit einem Video oder einem anderen Wissensträger gemeinsam verwende, um irgendwas zu lernen.
Genau.
Und das I dann wieder für Internalisierung.
Das heißt,
die auf, Aufnahme des Wissens.
Ja, richtig. Also da auch wieder das Lesen von Texten, das Rezipieren und Aufnehmen, das gehört auch mit dazu. Und in diesen vier Umwandlungen findet mit Nonaka das Wissenswachstum statt.
Und eine Spirale ist es deswegen und kein Kreis, weil man davon ausgeht, dass wenn man sozusagen immer wieder über Sozialisierung, über das Kombinieren, da entsteht neues Wissen und dadurch wird es mehr. Mhm. Ich laufe nicht wie der Mond auf einer Kreise- oder Ellipsenbahn, sondern der Kuchen wird größer am
Ende. Sehr anschaulich, sehr anschaulich. Also ja, und in diesem Modell wird auch nahegelegt, dass man sich eben nicht auf nur eine Umwandlung versteifen sollte, sondern möglichst alle vier Umwandlungsarten zu bedienen, abwechselnd zu benutzen, um eben zu einem schnellen Wissenswachstum zu kommen.
Okay, soweit die Lerntheorie. Jetzt haben wir gehört, Praxisgemeinschaften, was bedeutet das für die? Also wie kann man jetzt diese Lerntheorie anwenden, um Praxisgemeinschaften, Communities of Practice in einem Unternehmen umzusetzen? Hast du da ein Beispiel?
Ja, natürlich. Also das Wichtigste ist vorwegzustellen, dass jedes Unternehmen ein anderes ist. Es gibt aber sicherlich Gemeinsamkeiten. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, gibt es in jedem Unternehmen Wissensträger, aber auch Gemeinschaften, Netzwerke. Ich glaube, es ist ein ganz gesunder Punkt, hier anzusetzen und zu fragen, wie geht es meinen Netzwerken in meiner Unternehmung? Wie ticken die bestehenden Praxisgemeinschaften? Und genau hier erst einmal in den Dialog zu treten. Sich genau beschreiben lassen, wie denn im Augenblick das Wissenswachstum, der Austausch, das individuelle Lernen, aber auch darüber hinaus das Lernen der Abteilung, das Lernen der Organisation funktioniert.
Schritt davor muss ich die auch erstmal finden. Also es gibt ja kein Organigramm für Praxisgemeinschaften. Die existieren in der Regel ja eher im Verborgenen in der Organisation. Oder ist das einfach, die zu finden?
Ganz genau. Also das entspricht wirklich meiner Erfahrung als Jungingenieur, dass erstmal hier der Anschluss gesucht wird, dass die erstmal ja benannt werden müssen. Und das ist wirklich eine Entdeckungsreise, das für das Unternehmen zu machen. Viele Unternehmen geben schon eine Suchrichtung vor. Zum Beispiel benennen sie Kernkompetenzfelder ihrer Organisation. Und dann tut man natürlich gut daran, hier zuallererst die richtigen Fragen zu stellen.
Und das heißt aber auch, wenn ich Abteilungen über ein Organigramm sehr leicht finden kann und Praxisgemeinschaften noch nicht, dass das so ein Konzept ist, was in den Organisationen auch noch nicht so reif ist wie eine hierarchische Struktur.
Sicher, du hast es schon gesagt. Die Abteilungsstruktur wird in einem Organigramm dargestellt. Die Expertise hingegen eher nicht. Und die Expertise kann sich über alle Hierarchieebenen hinweg und alle Bereiche hinweg erschließen. Und genau das ist die allererste Aufgabe, hier einen ersten Ansatzpunkt im Kern, im Herz des Unternehmens zu finden. Warum das so wichtig ist, konnte ich auch in meiner beruflichen Praxis sehen. Denn je näher die erste Praxisgemeinschaft, für die dann eventuell auch eine Diskussionsplattform oder ein Wiki gedacht ist, je näher diese Praxisgemeinschaft an dem Zentrum des Unternehmens lokalisiert ist, umso sicher ist dann auch die Unterstützung und das Wachstum dieser neuen Kollaborationsart.
Das heißt, es könnte auch gar keine schlechte Idee sein, zu diesen Praxisgemeinschaften mal so ein Verzeichnis oder eine Liste zu machen?
Unbedingt. Also das ist sicherlich der erste Schritt, hier hinzugehen. Was ist der Status quo? Was haben wir denn überhaupt? Und sicherlich auch schon am Anfang, was möchten wir denn? Wo soll die Reise denn hingehen? Vielleicht sogar die Frage, was sind die Megatrends in unserem Bereich und was möchten wir ganz besonders fördern?
Das macht die Community für sich dann aber.
Also die Community kann erstmal in ihrem abgesteckten Claim für sich sicherlich Schwerpunkte setzen. Das ist ganz klar. Die Unternehmensleitung tut gut daran, unternehmensweiten Schwerpunkte zu setzen und hier vielleicht Community of Practice ganz besonders zu fördern.
Okay. Jetzt hast du in deinem Titel geschrieben, die Einführung von Intranet-Foren.
Ja.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man an so eine Abteilung denkt, die sitzen ja in der Regel im gleichen Raum oder nah beieinander. Es ist Interaktion, geteilte Intentionalität über Regeltermine, routiniert. Man muss sich sozusagen über den Weg laufen, wenn man jetzt sich mit Experten vernetzen und austauschen will, die irgendwo in einer anderen Abteilung sitzen. Funktioniert es nicht ganz so leicht und deswegen gibt es da einen Bedarf oder einen Vorteil, wenn man dort auch virtuelle Infrastruktur in Form von Intranet-Systemen zum Beispiel zur Verfügung stellt. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, unbedingt. Also das allererste ist wird, glaube ich, ganz deutlich, wenn man nochmal die Brille des Neulings aufsetzt und sich dann unvoreingenommen fragt, wie finde ich Gleichgesinnte, wie finde ich Kollegen, themenverwandte Mitarbeiter? Und dann wird schnell klar, dass Durchhangeln, Frage-Antwort, persönlich oder per E-Mail, einfach recht lange dauern kann und dass die Übersicht, die wir uns ja beide vorher gewünscht haben, über die verschiedenen Kompetenzgruppen, Praxisgemeinschaften, dass das dann doch sehr, sehr schwierig ist. Also ist jedem Unternehmen geraten, seine Kompetenz nicht nur im Sinne von Dokumenten und Artefakten, sondern eben auch im Sinne von den Wissensträgern, den Mitarbeitern darzustellen. Und ein erster Schritt ist sicherlich das Anregen von Profilseiten, Yellow Pages oft genannt, die an sich funktionieren können, aber meistens erst zum Leben gebracht werden, zum Beispiel über ein Diskussionsforum, weil hier einfach eine tägliche Interaktion stattfinden kann. Und was ich als ganz wichtigen Punkt erkannt habe, weil hier die berufliche Identität gelebt wird. Also sei es die berufliche Identität, ich bin Ingenieur oder ich bin Chemiker oder auch Finanzexperte. Das ist dann oft der Ansatzpunkt für die Mitarbeiter, auch sich zu beteiligen und mit Content auch mit zu produzieren. Und das liegt eben an einem ganz wichtigen Motivationspunkt, den ich für absolut legitim halte, nämlich die Motivation, hier eben auch für die eigene Reputation aktiv zu sein, als wissend in dem Bereich XY erkannt zu werden. Ich denke, das ist auch eine große Aufgabe, dass das so verstanden wird und nicht einfach als eine zusätzliche Bürde, die keine Aufmerksamkeit, die keine Wertschätzung erfährt. Und auch an der Stelle wieder ist eben jemand gut beraten, der ein solches System einführen möchte, zu starten mit einer Gruppe, die schon eine starke professionelle berufliche Identität besitzt, die sich schon in ganz normalen Meetings und Treffen herausarbeiten konnte und dieser Gruppe dann die neuen Möglichkeiten zur Verfügung stellt, sodass sie in diesen virtuellen Bereich, der ja auf jeden Fall zeit- und auch ortsunabhängig ist, hineinwachsen kann.
Das heißt sozusagen nicht eine technische Plattform bereitstellen und dafür Communities suchen, sondern Communities identifizieren und denen sinnvolle Werkzeuge an die Hand geben, um das, was sie ohnehin schon tun, vielleicht mit Einschränkungen im physischen Raum, virtuell noch besser tun zu können.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass hier sind keine 20 Meter Sprünge möglich, sondern es geht wirklich um den ersten kleinen Schritt, der vom realen Treffen, wie das viele Praxisgemeinschaften eben schon kennen, gemacht wird hin zum virtuellen Treffen, um auch diese Aktivität festzuhalten und zur Verfügung zu stellen.
Wie sieht es da aus mit der Bereitschaft von Organisationen, ihren Mitarbeitern Zeit und Freiraum für solche Communities zu geben? In der Regel ist ja so, dass ich über Abteilungsleiter oder Führungskräfte eine Zielvereinbarung habe, also Aufgaben im Rahmen meiner Linientätigkeit. Seit vielen Jahren jetzt auch das Thema Projektarbeit, so Matrixorganisationen als Stichwort. Und viele sind ja damit durchaus schon sehr ausgelastet. Wie kriege ich da denn Zeit noch unter, mich zu treffen? Also zu sagen, jeden zweiten Freitag oder so wollen wir uns zu unseren Themen mal austauschen. Fragen dann nicht die Abteilungsleiter, ja, was macht ihr da? Und wird da ein Projektarbeitspaket fertig? Und schauen die da nicht komisch, wenn ich dann sage, na, wir teilen da nur Wissen, nur in Anführungszeichen. Also ist das einfach, diesen Freiraum zu bekommen, um diese Praxisgemeinschaften zu ermöglichen, oder ist das eher schwierig?
Also es ist sicherlich nicht einfach. Also du hast einen ganz kniffligen Punkt angesprochen. Zeit ist natürlich knapp. Die Arbeitszeit wird bezahlt und kostet Geld. Da ist es wichtig, sich zu überlegen, wo hat die Organisation im Augenblick Probleme? Wo drückt der Schuh? Ich höre von eigentlich allen Kollegen in den Organisationen, dass sie unter zu viel E-Mail leiden. Geradezu eine E-Mail-Flut wird dort benannt. Ich glaube, an solchen Punkten muss man ansetzen, um die neuen Formen der Zusammenarbeit mit einzuführen und hier Argumente herauszuentwickeln. Also bei der E-Mail ist es ganz praktisch so, dass ganz viele Support-E-Mails, die Mitarbeiter untereinander zwischen verschiedenen Bereichen schreiben, dass die sich ganz oft wiederholen und ja ständig wiederholt werden müssen vom Wissensträger. Hier kann man Abhilfe schaffen, indem man ein entsprechendes Forum einrichtet und zu diesem Produkt oder Wissensgebiet ein entsprechendes Posting formuliert. Mit dem Vorteil, dass hier auch alle Mitglieder der Organisation dieses lesen können und hier der letzte Stand der angehängten Dokumente auch zu finden ist. Also wäre das die Gleichung nach der E-Mail-Kommunikation, eine neue Kommunikation, eine gemeinschaftliche Kommunikation anzuregen.
Das heißt, die E-Mail würde dadurch nicht verschwinden, aber man würde weniger E-Mails bekommen. Die Nachrichten für die E-Mail vielleicht nicht ganz so geeignet ist, würde man eher in ein anderes Medium auslagern.
Und ja, unbedingt. Also ich beobachte das, also gerade die junge Generation an IT-Mitarbeitern schreibt privat auf jeden Fall so gut wie keine E-Mails mehr. Denn es gibt alle möglichen anderen Kanäle vom Microblogging über verschiedenste Gruppen und Seiten Informationen eben mitzuteilen. Und ich persönlich glaube nicht an das komplette Verschwinden der E-Mail. Aber für mich ist es jetzt schon absehbar, dass das meiste dieser Kommunikationsform in anderen, oftmals gemeinschaftlichen Kommunikationsformen aufgehen wird.
Also da glaube ich auch nicht dran, diesen Unkenrufen, dass es irgendwann mal oder in naher Zukunft, sagen wir mal, keine E-Mail mehr geben wird. Du hast Werkzeuge wie Microblogs erwähnt. Ihr habt euch jetzt ja mit den Intranet-Foren für ein eher traditionelles oder schon ein lange existentes Medium entschieden. Erzähl doch da mal ein bisschen, wie da der Entscheidungsprozess war. Wir haben jetzt diese Praxisgemeinschaften im physischen Raum, also die soziale Komponente beleuchtet. Wie seid ihr zu den technischen Anforderungen gekommen oder der Lösung gekommen, womit man diese Praxisgemeinschaften idealerweise unterstützen kann?
Ja, in meinem Fall war das so, dass die Entscheidung für diese Diskussionsplattform zur Förderung der Expertenkarriere, im speziellen Fall der Optikexperten, schon vor meiner Zeit fiel, und zwar auf ein Werkzeug, das im Innovationsmanagement verortet war, im Sinne eines Innovationsprozesses
oder?
Ja, genau, also in Form eines Werkzeuges, das den Innovationsprozess abbildet. Und es gab hier die Möglichkeit, eine Diskussionsplattform hier herauszuarbeiten. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Das Besondere daran ist, dass wir von vornherein Wert darauf gelegt haben, das Selbstwachstum hier zu fördern. Wir konnten auch in den entsprechenden Vereinbarungen mit Betriebsrat und Rechtsabteilung und IT konnten wir verankern, dass hier die Freiwilligkeit, die Offenheit und die Transparenz Grundlagen werden.
Das heißt in Bezug auf die Praxisgemeinschaften, Freiwilligkeit, ich werde da nicht hineinbefohlen, sondern ich kann freiwillig entscheiden.
Richtig.
Ich kann auch eine Praxisgemeinschaft eröffnen, also ich muss mir keine Genehmigung dafür holen.
Richtig, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, diesen Experimentier- und Resonanz- und Begegnungsraum möglichst frei zu halten von Alltagsdruck, von es muss aber um 17 Uhr fertig sein an dem und dem Tag. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um die menschliche Bereitschaft, urmenschliche Bereitschaft für Kollaboration aufrechtzuerhalten, diesen ganz bewusst diesen Freiraum zu schaffen und dann aber auch ihn offen zu halten für alle Mitarbeiter. Ohne
Beschränkung hier hineingehen und sagen, wer ein professionelles Thema hat, kann und darf eine Gruppe zu diesem professionellen Thema gründen. Und somit ist auch wiederum dem Auftauchen von ungeplanten Gruppen Tür und Tor geöffnet. Das wird von traditioneller Seite oftmals als Schwierigkeit, als Bedrohung, als Wildwuchs gesehen. Mhm. Als Wissens- und Innovationsmanager muss ich sagen, das ist der einzige Weg, mit dem wir eben auch neue Verknüpfungen schaffen können. Indem wir auch Räume zur Verfügung stellen, in denen ungeplante Begegnungen möglich sind.
Das klingt ja schon komisch, wenn man sagt, man möchte Innovationen, aber die möchte man kontrollieren.
Ja, das gibt es, diesen Ansatz. Und doch verfolge ich das Modell, was mir in diesem Fall eben auch recht gegeben hat, der Offenheit, des schnellen ersten Schrittes, ohne jegliche Berechtigungshürden. Und auch der Reichweite aller Mitarbeiter. Mit diesen beiden Forderungen ergibt sich eigentlich auch die dritte, nämlich dann, und ich denke, das gilt für jedes Unternehmen, dann können wir nicht mehr alle Inhalte diskutieren. Wenn ich alle Mitarbeiter beteiligen möchte, inkludieren möchte, dann muss ich leider einen ganz geringen Teil der Themen, die auch wirklich geheim sind, man denke da nur an Kunden und Daten und Mitarbeiterdaten, aber auch an Patente im Anfangsstadium. Solche Themen kann ich dann nicht diskutieren. Und das ist vor jeglicher Einführung in Ruhe festzulegen. Wo ist der Common Ground? Wo können sich alle Mitarbeiter frei thematisch bewegen und austauschen? Wenn ich diese Grundplatte gelegt habe, dann kann ich auch Mauern draufstellen und dann mein Haus fertig bauen. Aber das ist eine der wichtigsten ersten Schritte, die gemacht werden müssen. Ja.
Das heißt jetzt praktisch, diese Entscheidung für die Foren-Software, wenn die vor deiner Zeit getroffen worden ist, konntest du auch keinen großen Einfluss mehr drauf nehmen, wie diese Plattform aussehen soll. Wie sind denn da die Erfahrungen damit? Also gibt's Dinge, wo du sagst, das funktioniert sehr gut, so würde ich es auf jeden Fall auch machen wollen, wenn ich es mir wünschen könnte. Und gibt es Dinge, wo du sagst, wenn ich es von der grünen Wiese machen würde, würde ich es auf jeden Fall anders machen?
Also ich persönlich habe sicherlich sehr viel gelernt in diesem Prozess. Der wichtigste Hinweis ist, glaube ich, der, es reichen zuallererst ganz, ganz, ganz wenige Funktionen, um so einen Gemeinschaftsraum abzubilden. Also, da bin ich eben wieder bei der geteilten Intentionalität, zu sehen, was die anderen gerade sehen, was die anderen gerade interessiert. Das ist schon recht einfach anzuzeigen, zum Beispiel, indem die Leser eines Posts mit einer kleinen Nummer markiert werden. Also jetzt vielleicht nicht die Klickrate, aber zumindest die eingeloggten Leser. Und wenn ich das dann auch noch für mich selber sortieren kann nach Leser pro Tag, Leser pro Woche, dann entsteht plötzlich diese Beobachtungssituation, anonym natürlich, aber das kann dann dem Mitglied der Praxisgemeinschaft als Indiz für Relevanz einer Information dienen. Also ich weiß dann, wenn dieser Beitrag 200 Mal in den letzten 12 Stunden gelesen wurde, dann könnte es sein, dass er auch für mich relevant ist. Wenn er dann noch in dem Forum steht, in dem ich selber auch Mitglied bin, dann erfährt es allein durch diesen Rahmen vielleicht nochmal ganz besonders an Bedeutung für mich. Und das muss immer der Rezipient selber für sich entscheiden. Und wir, die wir eigentlich eine Wissensinfrastruktur bauen, wir tun gut daran, den Rahmen zu überdenken und klar zu halten, so dass der Wissensarbeiter sich in diesem Rahmen gut verorten kann und dann ein Relevanzgerüst hier aufbauen kann. Niemand kann ihm diese Aufgabe abnehmen, weil sonst ist es keine freie Verknüpfung mehr, sonst wäre es ja ein Diktat.
Das heißt, das ist erstmal eine ganz einfache Grundstruktur in dem Forum. Du sagst, hat man Beiträge, wahrscheinlich Kommentare auch zu den Beiträgen.
Genau.
Und ich mache da erstmal sichtbar, welche Beiträge wie oft gelesen werden. Damit, wenn man es jetzt mit dem physischen Raum vergleicht, könnte man sagen, wenn ich in den Vortrag gehe, sehe ich, ob der Raum voll ist oder leer.
Wunderbar. Wunderbar, ja genau. Genau so ist es. Genau so ist es und das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, hier zu sehen, welche dieser Communities ist besonders aktiv,
Das ist ein wichtiges Indiz. Wenn ich dann in einer Community bin, welche Personen sind vielleicht mehr aktiv, so dass ich die dann entsprechend vielleicht kontaktieren kann. Aber natürlich auch, welche Beiträge wurden hoch bewertet oder oft kommentiert. Wir hatten dann zum Beispiel einige Kommentare, also einige Postings und jede Menge Kommentare dazu. Und auch durch die Anzahl der Kommentare lässt sich eben erschließen, ob dieses Thema Resonanz findet. Ob es in diesem Bereich, der der Firma heißt, wir hatten es vorhin gesagt, alle Mitarbeiter können sich beteiligen, ob sich hier auch Mitarbeiter beteiligen. Und wenn sie das tun, dann lohnt sich sicherlich ein Hinschauen.
Was nicht heißen muss unbedingt, dass ein Beitrag, der wenig Kommentare hat, durchaus für mich auch wertvoll sein kann.
Natürlich, natürlich. Aber das ist wie ein Buch in einer Bibliothek. Die Frage, wie komme ich zu meiner Entscheidung, mir genau dieses Buch jetzt aus diesem Real zu nehmen? Welche Suchsysteme helfen mir dabei? Welche Empfehlung führt dazu, dass ich mich genau für dieses eine Buch interessiere? Und wir, die wir eben diese Infrastruktur bauen, müssen uns überlegen, welche Hilfestellung, welche soziotechnische Hilfestellung kann ich meinem Kollegen bieten? Und in meinem Fall war das wirklich relativ einfach gestrickt, nämlich ich habe die Daten der Kommentare, wie viele Kommentare gab es zu einem Post beispielsweise, aber auch wie viele Leser hat ein Post erfahren, habe ich in prominente Stellung gebracht, um genau das hier als Feedback-Kanal eigentlich mit hineinzubringen.
Ja. Okay, gibt's irgendwas, was dir noch gefehlt hat? Also wo du sagst, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich es gerne noch dran bauen an das Intranet-Forum?
Ja, Simon, also jede Menge. Jede Menge, die mir damals nicht zur Verfügung stand. Zuallererst wären das entsprechende Profilseiten gewesen, die auch eng verknüpft sind und einfach zu bedienen sind. Denn auch hier, ich sehe so eine Plattform vor allem als Möglichkeit des Kennenlernens. Das tut gut, wenn man dann das eine oder andere schon erfährt, angefangen beim Foto und Profilbild, dann aber auch zum Beispiel eine so etwas wie eine Statusanzeige ist sehr wertvoll. Denn wenn ich sehe, dass der Kollege gerade online ist und verfügbar ist, der diesen super interessanten Kommentar zu meinem Post geschrieben hat, greife ich vielleicht zum Telefon und, und rufe ihn an und schreibe ihm ein paar Zeilen. Messenger-System. Ja. Hier ist auch wieder ein Kristallisationspunkt, ein sehr lebendiger Kristallisationspunkt, den eben ein Intranet-Forum abbilden kann.
Jetzt können wir vielleicht zum Schluss nochmal drauf gucken. Du hast vorhin, glaube ich, von der Community gesprochen, optische Simulation. Hast auch gesagt, dass ihr das so gestaltet habt, dass im Prinzip jeder eine eigene Community eröffnen kann. Wie hat sich das denn entwickelt? Entstehen da sehr viele Communities? Wie viel habt ihr gehabt? Zu welchen Themen? Vielleicht welche haben gut funktioniert, welche haben nicht so gut funktioniert?
Ja, also ausgehend von der allerersten Community wurden gerade im Feld Forschung und Entwicklung sehr viele weitere Communities gegründet. Dabei war es so 60-20, also sicherlich 60% der Communities wurden geführt gegründet, also mit Unterstützung. Aber auch 40% konnten selber gegründet werden, ohne dass jetzt zum Beispiel ich vorher kontaktiert wurde. Also diese Möglichkeit der Emergenz im Sinne des Selbstwachstums, die war also immer vorhanden. Und wir hatten dann innerhalb eines Jahres 6.000 Mitarbeiter auf dieser Plattform, also Single Sign-Login. Man konnte sehen, dass sie sich dort eingeloggt hatten. Und es gab dann 45 verschiedene Communities, auch wiederum zuallererst natürlich in der Forschung und Entwicklung. Denn hier hatte ja der erste Schritt stattgefunden, aber auch weitergehend in die Bereiche Sales hinein, aber auch im Bereich Patentwesen, natürlich ohne Patente zu diskutieren, sondern in dem Fall war es eine Spezialgruppe zu einer Patentsoftware. Also eigentlich weite Bereiche des Unternehmens wurden hierüber erschlossen. Und am aktivsten waren immer die Gruppen mit mit der stärksten beruflichen Identität, ja. Das kann ich nochmal sagen.
So auch mit dem, dann gleichzeitig mit dem stärksten Bezug zum Tagesgeschäft oder zur Tagesarbeit.
Nun, vielleicht eher mit dem Bezug zu, mit einem akademischen Bezug. Also mit dem, was Sie an den Universitäten erlebt haben, die Diskussion über Probleme, grundlegende Fragestellungen, dass Sie das wiederfinden konnten, eben nicht unbedingt in Ihrer Abteilung, wo ja das Tagesgeschäft im Vordergrund steht, sondern in diesen Communities.
Ja. Und die Leute, die Communities gegründet haben, man spricht ja mittlerweile von dem Berufsbild oder der Rolle des Community Managers. Habt ihr denen irgendwie geholfen mit Checklisten oder Einführungen, wie man denn sinnvollerweise Community Management macht? Oder nur den 60%, die ihr geführt habt am Anfang und die anderen mussten sich das selber aneignen?
Ja, hier haben wir gewisse Dokumente gehabt, auch Webcasts und Einführungsveranstaltungen. Aber das ist sicherlich ein Punkt, der mit mehr Ressourcen noch viel stärker gefördert werden kann und gefördert werden soll. Denn eine der größten Barrieren ist einfach die Unsicherheit vor dem ersten Schritt. Wie wird das aufgenommen, wenn ich hier im beruflichen Bereich eine Gruppe gründe? Mhm. Wie werde ich da gesehen? Wie wird mein erster Post wahrgenommen? Soll ich wirklich schreiben? Reicht da nicht auch eine E-Mail? Also das sind so Fragen, die mir dann öfters gestellt wurden. Explizit oder implizit kamen die dann doch zur Sprache, weil das ein Riesenproblem ist, die Beteiligung in diesen Communities. Und da ist es sehr wichtig, dass man als Einführender, zum Beispiel Projektleiter, die technischen Hürden so gering wie möglich ansetzt. Also auch hier bin ich insofern dankbar, dass es sehr, sehr, sehr wenig Feature gab. Viele Feature musste ich selber noch ausschalten und eliminieren. Da gab es zum Beispiel einen Button E-Mail to all Community Members. Der ist also gleich am Anfang von mir entfernt worden, weil das natürlich genau zu dieser E-Mail-Flut beiträgt. Also Einführung, Schulung von Community Managern, ja unbedingt. Damit tut sich die Organisation einfach einen riesen Gefallen, denn hier werden Schocks vermieden, hier ins kalte Wasser geworfen zu werden. Und gleichzeitig kann die Organisation damit auch Themenfelder erschließen, die sonst vielleicht nicht erschlossen worden wären. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Also es steckt mehr Unsicherheit drin, als wenn ich ein bestehendes Projekt mir anschaue oder eine Abteilung. Aber du würdest sagen, es lohnt den Sprung ins Ungewisse.
Ja, hoffentlich kein Sprung. Hoffentlich kein Sprung. So ungewiss muss es auch nicht sein. Wie gesagt, meine Empfehlung an der Stelle an alle Zuhörer, auf jeden Fall anfangen, sich wirklich Gedanken machen, wo sind die Kernkompetenzen verortet? Wo sollen sie verortet sein? Und inwiefern kann ich das mit gemeinschaftlichen Kommunikationsmitteln fördern?
Sehr schön. Ja, ich denke, dann sind wir auch mehr oder weniger am Ende. Hast du denn einen Punkt noch, irgendwas Wichtiges, was wir nicht gestriffen haben, was dir am Herzen liegt?
Ja, nun, vielleicht ein einziger Punkt noch. Ich glaube, dass die Behandlung von Dokumenten ganz normal im Alltag einer jeden Organisation oftmals von Beschränkungen flankiert ist. Und mein Plädoyer.
Berechtigungsbeschränkungen, oder?
Genau, Beschränkungen im Zugriff zu diesen Dokumenten. Und also mein Plädoyer ist wirklich dafür, sich zu überlegen, welche Dokumente können ruhig von allen gelesen und auch bearbeitet werden und sich ausgehend hiervon auch gleich Ablagemöglichkeiten überlegen und diese eben zu benutzen, um die Grundlage für die Zusammenarbeit, die dann später in Kollaborationssystemen noch weiter intensiviert werden kann, hier die Grundlage zu legen. In dem Behandeln von der Unternehmensinformation, von der besprochenen, abgeklärten Unternehmensinformation als öffentliches Gut im Unternehmen.
Also nicht nur mehr Offenheit, was Communities angeht, sondern auch mehr Offenheit in der generell in der Informationspolitik.
Ja, bestimmte abgesprochene Informationsöffentlichkeit.
Ja, was man ja heute mit dem Need-to-Know-Prinzip, also jeder kriegt nur den Schnipsel vom Kuchen zu sehen, den er unbedingt für seine Arbeit braucht, da ist man noch relativ weit weg davon.
Ich glaube auch, aber wie soll die nächste große Innovation denn geschaffen werden, wenn ich immer nur den Informationsschnipsel erhalte und auch, selbst wenn ich ihn erhalte, darüber gar nicht reden darf.
Super, deine Arbeit ist mittlerweile abgeschlossen, glaube ich auch. Steht im Netz unter Creative Commons zur Verfügung.
Richtig, genau. Also ich freue mich über jeden Leser und Kommentare natürlich und Hinweise zu der Arbeit. Ich habe es auf scribit.com unter meinem Namen eingestellt.
Super, da werden wir auch in den Shownotes den Link auf jeden Fall draufsetzen. Ich hoffe, wir haben vielen Hörern die Arbeit schmackhaft gemacht. Beschäftigen Sie sich ihr euch damit. Und Klaus, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Danke nochmal für die Einladung, Simon. Ciao.
Ciao.